Willkommen zurück zu Das Jahr meines Lebens und dem dritten und letzten Teil über das Jahr 2002. Die Schulzeit ist rum, der Abiball verdödelt und der 10-monatige Zivildienst in der Wäscherei des Diakonissenhauses Teltow beginnt. Es ist Montag, der 1. Juli 2002. Deutschland hat gestern das Fußball-WM-Finale gegen Brasilien verloren und mein Wecker klingelt. 6.55 Uhr. Vom Regen in die Traufe. Aber gut, besser als zum Bund zu müssen. Und wenn ich ehrlich bin, war der Job in der Wäscherei schon ganz chillig. Ich war nämlich der Nachfolger meines guten Freundes Hardy, der später zu meiner Pokerrunde gehören sollte, von der ich ja auch schon hin und wieder in früheren Folgen erzählt habe. So, und jener Hardy hatte damals bei der Diakoleitung ein gutes Wort für mich eingelegt, denn mit meinen zotteligen Dreads sah ich eher wie ein kiffender Rebell, anstatt wie ein zuverlässiger Wäschefahrer aus. Mein Nachfolger dann wurde später Patricks Zwillingsbruder Dominik. Der Job blieb quasi in der Familie. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich die Unterlagen aus meiner Zivildienstzeit aus verstaubten alten Aktenordnern hervorgekramt. Und hier in meinem Dienstzeugnis steht, dass mein Verhalten zu den Mitarbeitern und Beschäftigten immer einwandfrei war. Herr Steller war freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit. Seine Führung im Dienst war gut. Okay, gut. Das ist ja schon eine kaum versteckte Kritik, oder? Nun, ich glaube, ich war damals zwar freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit, wie es da steht, aber ich habe mich auch ganz gern in die ruhigen Ecken der Wäscherei verzogen, wenn ich keine Termine zur Wäscheausfahrt oder zur Abholung hatte. Und erst nach Aufforderung habe ich mal hier und da mit angepackt. Und manchmal habe ich die Mitarbeitenden auch von der Arbeit abgehalten, weil ich zu viele Späße gemacht habe und so. Ich meine, anfangs war es ja auch so, dass die Leute alles über mich wissen wollten und besonders meine Frisur, die Dreadlocks, hochspannend fanden. Und ebenso wollte ich auch alles über die Leben der Mitarbeitenden wissen, denn die lebten da ja alle auf dem Gelände des Diako in Wohngruppen, teilweise auch allein oder mit Partnerin oder Partner. Manche hatten sogar Kinder, die da auch mitgelebt haben, was ich alles genauso hochspannend fand. Aber nach ein paar Wochen ist dann doch alles mal erzählt worden. Die Gespräche wiederholen sich, die Fragen nach meinen Haaren wiederholen sich, dieselben Sprüche, dieselben Witze, weshalb ich mich dann auch eher vor den Leuten in Anführungsstrichen versteckt habe. Und auch die Wäschefahrten. Für die Mitarbeitenden war es immer eine Belohnung für fleißiges Arbeiten, dass sie mitkommen durften, wenn ich schmutzige Wäsche von Kantinen, Altersheim oder Privatpersonen abgeholt und oder saubere Wäsche ausgeliefert habe. Die ersten Wochen fand ich das auch alles gut und so, aber irgendwann gingen mir auch da die ewig gleichen Gespräche auf den Geist, sodass ich die Regel eingeführt habe, dass im Auto nicht geredet und nur lauter Punkrock gehört werden darf. Ich glaube, das kam auch nicht so gut an. Aber hey, das alles war eine Erfahrung, aus der ich lernen konnte. Apropos Lernen. Laut den Unterlagen hier habe ich während des Zivis auch an einigen Lehrgängen teilgenommen. Hier zum Beispiel 5. bis 9. August 2002. Einführungslehrgang an der Zivildienstschule Braunschweig? Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer mehr, was ich da gemacht habe. Oder, oh, das klingt ja spannend. Roadmovies zwischen Action und Ausstieg. Stimmt. Das haben die mir doch tatsächlich bewilligt. Krass. 16. bis 18. Oktober 2002 in Goslar. Aber auch an das Roadmovie-Seminar habe ich keinerlei Erinnerungen. Schade eigentlich. Woran ich mich wiederum aber noch gut erinnere, sind meine beiden krankheitsbedingten Arbeitsausfälle, von denen der erste schon im August, also nach wenigen Wochen im Job, passierte. Meine Mutter feierte damals ihren 40. Geburtstag. Eine große Feier bei uns im Garten war das. Viele Freunde aus Gardelegen kamen, in Klammern meine Onkels und Tanten der Herzen, viele Freunde aus Stahnsdorf und Nachbarn. Ein alter Schulfreund meiner Mutter tauchte später auch noch überraschend auf und hat einen Striptease hingelegt. Denn er war inzwischen Berufsstripper geworden. Was für eine Karriere für einen Gardelegener. Aber gut, auf jeden Fall haben alle gejohlt vor Begeisterung. Und auch, weil die Situation schon ein bisschen absurd war. Denn besagter Schulfreund und meine Mutter hatten sich in den Jahrzehnten zuvor aus den Augen verloren. Und dann hockt er da plötzlich in einem Glitzertanga auf dem Schoß meiner Mutter und lässt sich mit Öl einreiben. Als Sohn ist so ein Anblick... Naja, es sind auf jeden Fall solche Momente, die einem Kind ganz klar vor Augen führen, dass die eigenen Eltern auch nur ganz normale Menschen sind. Und ich meine, hey, als ich vor kurzem 40 wurde, hätte ich mich auch über eine Stripperin / alte Schulfreundin im Glitzertanga gefreut. Glaube ich jedenfalls. Nun ja. Also es war eine witzige, rauschende, große Party, die dann aber für 90% der geladenen Gäste im Krankenhaus endete, denn das Essen vom Catering-Service war salmonellenverseucht. Ein paar Menschen hatten schon am Abend leichte Magenprobleme, beziehungsweise wir dachten damals, dass es eher Kreislaufprobleme waren, denn der Tag war sehr, sehr heiß und trocken gewesen. So richtig krass wurde es dann aber am nächsten Morgen. Die Leute aus Gardelegen, die alle bei uns übernachtet haben und zurück nach Hause gefahren sind, mussten mehrere Zwischenstopps einlegen und sind schnurstracks ins Krankenhaus gefahren. Zu uns nach Hause kam ein Rettungswagen, der meinen Vater, meinen Bruder und Fanny, die alle drei eine äußerst unruhige Nacht verlebt hatten, mitgenommen hat. Ja, Fanny war auch auf der Party dabei gewesen, denn wir waren ja wieder zusammen und haben das auch bei öffentlichen Auftritten zelebriert. Meine Mutter und ich hatten so gut wie nichts. Meine Mutter, weil sie im stressigen Gastgeberin-Modus gewesen war und deshalb fast nichts gegessen hatte. Und ich, weil ich mich eigentlich nur ans Fleisch gehalten hatte. Ungesund, ja, aber das war mein Glück. Denn das verseuchte Essen war unter anderem die Spinatlasagne mit Sahne oder der Kartoffelsalat mit Ei und Mayonnaise gewesen. Solche Sachen eben. Und bis auf ein, zwei Happen Kartoffelsalat hatte ich eben zufälligerweise an dem Abend nur Grillfleisch und Grillwurst gegessen. Fanny als Vegetarierin hatte dagegen im wahrsten Sinne des Wortes ins Klo gegriffen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Aber meine Mutter, die hatte ein richtig schlechtes Gewissen. Das war wirklich krass. Sie war untröstlich. Den ganzen Sonntag ist sie nur mit einem Telefon in der Hand herumgelaufen, während ich ein bisschen die Partyspuren beseitigt habe. Denn wir waren ja plötzlich allein im Haus. Leute vom Gesundheitsamt sind dann auch noch vorbeigekommen, haben was vom Essen mitgenommen und Stuhlproben. Naja, keine schöne Sache war das damals. Unnötig aufwühlend für so einen runden Geburtstag, der an sich ja ziemlich super war. Auf jeden Fall war ich dann einen Tag später, also am Montag, beim Arzt und der hat mich erstmal vorsichtshalber für eine Woche krank geschrieben. Denn auch ich hatte eine geringe Konzentration an Salmonellen im Stuhl. Und auch das reicht ja schon, um andere anzustecken. Aber so schlimm ging es mir, wie gesagt, ja nicht. Wobei... ich hatte dann pünktlich zur Krankschreibung plötzlich doch Probleme. Wahrscheinlich lag es an der Psyche. 5 Tage lang lagen Fanny, Toni und mein Vater im Krankenhaus. Und ich würde jetzt gerne sagen können, dass ich einen täglichen Krankenbesuch gemacht habe. Aber das kann ich nicht. Ich war nur einmal da, gleich am Montag. Ansonsten habe ich mich nicht blicken lassen. Fanny hat mir sogar einen Brief aus dem Krankenhaus geschrieben, den ich hier noch habe. Ich meine, wenn es schon so weit ist, dass sie Zeit hat, mir einen Brief zu schreiben, in dem sie mir den weiteren Krankheitsverlauf seit der Einlieferung schildert, dann sagt das doch schon einiges aus. Über uns, über mich damals. Über meine guten Vorsätze nach dem 4er, der bestmögliche Freund zu sein, oder? Aber es war auch einfach eine komplizierte Zeit damals, was gleich noch ein bisschen klarer wird, wenn ich darüber erzähle, was parallel mit dem neuen Dreadlocks-Freundeskreis gelaufen ist. Aber zuerst möchte ich noch die Zivildienstzeit abschließen. Also, nachdem die Salmonellensache ausgestanden war, lief erstmal alles seinen gewohnten Gang. Ich bin montags bis freitags zur Wäscherei und habe dort Vollzeit meinen Stiefel heruntergearbeitet. Laut meinen Unterlagen habe ich dafür im Schnitt 450 Euro im Monat bekommen. Also ungefähr genauso viel wie die Leute in den Behindertenwerkstätten. Man könnte auch sagen, ein Witzgehalt. Während ich meinen Zivildienst ableistete, absolvierte Fanny ihr freiwilliges ökologisches Jahr, in Klammern FÖJ, in einem Tierheim südöstlich von Berlin, in der Nähe von Königs Wusterhausen, wo sie dann auch später nach dem FÖJ hinziehen wird. Für Fanny war damals klar, dass sie irgendwas mit Tieren machen möchte und dass sie gleichzeitig aber keine große Lust aufs Studieren hatte. Lieber sollte es eine Ausbildung zur Tierpflegerin sein zum Beispiel. Und da war so ein FÖJ in einem Tierheim voller Herren und damenloser Hunde, Katzen und sonstiger Kleintiere natürlich ein guter Einstieg. Ich habe das damals aber ehrlicherweise nicht verstanden, denn für mich gab es nur Studieren, Studieren, Studieren. Ich hatte voll Bock auf dieses Unileben und ich wäre auch nicht traurig gewesen, wenn bei der Musterung ein Jahr zuvor festgestellt worden wäre, dass ich selbst für den Zivildienst untauglich bin. Ich meine, ich war kurzsichtig damals, bin nachtblind, habe eine Rot-Grün-Sehschwäche, habe verkürzte Sehnen in den Beinen, weshalb ich zum Beispiel nicht auf meinen Fersen hocken kann. Ich hatte immer mal wieder Leistenprobleme. Aber nee, bei der Bundeswehr hätte es mit diesen Defiziten sogar zum Gebirgsjäger oder zum Taucher gereicht. Da war also nichts zu machen. Und Fanny wiederum hätte sofort nach der Schule losstudieren können, wollte aber nicht. Wie gesagt, ich habe das damals nicht verstanden. Und zu allem Überfluss war es ja auch so, dass sie während ihres FÖJs im Tierheim nicht nur arbeitete, sondern dort auch wohnte. Aber natürlich nicht allein. Nein, sie musste sich wie an einer amerikanischen Uni oder an einem College das Zimmer mit einer anderen FÖJlerin teilen. Einem schüchternen, stillen Mädchen, das ungeküsst und unscheinbar war. Ich fand das richtig schräg, denn besuchen kommen, übernachten und ein bisschen rumschmusen war so natürlich nicht möglich. Und um der ganzen Situation dann noch die Krone aufzusetzen, kam Fanny auch nur circa jedes zweite Wochenende nach Hause zu ihren Eltern, weil sie an den anderen Wochenenden Dienst schob. Wir sahen uns also in den Monaten nach dem Abi wenig. Das hatte ich ehrlicherweise vor dieser Aufnahme hier gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Aber das erklärt dann natürlich auch, warum ich an das Revival der Beziehung mit Fanny gar nicht so viele Erinnerungen habe, wie an die Jahre mit ihr davor. Wir haben uns einfach viel seltener gesehen. Okay, kommen wir aber langsam zum Ende der Zivi-Geschichte. Anfang November hatte ich Besuch von Moritz aus Bayern, quasi einem alten Bekannten dieses Podcasts. Ich habe hier noch Fotos aus der alten Küche bei meinen Eltern. Darauf sind Moritz, mein Vater, ein Nachbar und Fanny mit mir abgebildet. Wir sitzen am Küchentisch, eine Wasserpfeife zwischen uns und paffen uns die Lunge fruchtig. Ein verlängertes Wochenende lang schlafen Moritz und ich dann wenig, weil es ja so viel zu erzählen gibt, sodass ich am Montagmorgen übermüdet und mit einem Schwindelgefühl und einem Rauschen in den Ohren zur Wäscherei fahre. Dort wird es dann sukzessive schlimmer. Ich habe plötzlich ein dumpfes Gefühl im rechten Ohr, nur im rechten wohlgemerkt, so als hätte mir da jemand heimlich Watte reingestopft. Dort wird es dann sukzessive schlimmer. Ich habe plötzlich ein dumpfes Gefühl im rechten Ohr. Nur im rechten wohlgemerkt, so als hätte mir da jemand heimlich Watte reingestopft. Als dann auch noch ein durchgängiges Pfeifen im Ohr ertönt und mir die Farbe aus dem Gesicht entweicht, schicken mich meine Chefinnen zum Arzt. Dort geht plötzlich alles ganz schnell, denn wie sich herausstellt, erlebe ich gerade einen ziemlich schweren Hörsturz, der am besten stationär behandelt wird, sagt jedenfalls der Arzt. Nicht, dass ich noch taub werde. Das will ja niemand. Er ruft mir auch gleich einen Krankentransport, der mich schnurstracks ins Ernst von Bergmann Klinikum nach Potsdam fährt. Auf dem Weg dorthin schreibe ich meinen Eltern eine SMS, die natürlich aus allen Wolken fallen. Was für eine Aufregung am Montagvormittag. Schlafentzug, Stress, zu viel Kaffee und Kippen? Die Ärzte auf der HNO-Station konnten damals nur Vermutungen anstellen, was meinen plötzlichen Hörsturz ausgelöst hatte. Wie dem auch sei, ich sollte erstmal ein paar Tage hierbleiben, damit man mich mit Cortison behandeln könne, hieß es. Ach, und Ruhe, das wäre auch ganz wichtig. Dann würden sich der Hörsturz und der Tinnitus in Wohlgefallen auflösen, sagten die Ärzte. Ruhe. Warum hatte man mich dann in ein Zweibettzimmer mit einem Familienvater gesteckt, der frisch an der Nase operiert worden war? Ich sag's euch, die Nächte waren die Hölle. Der Typ hat so laut geschnarcht, dass er selbst meinen Discman übertönte. Nach der zweiten Nacht habe ich die Ärzte angefleht, mich doch bitte frühzeitig nach Hause zu entlassen oder mich wenigstens nachts im eigenen Bett schlafen zu lassen. Beides war allerdings nicht möglich, solange die Behandlung noch nicht abgeschlossen war. Aber man erlaubte mir wenigstens tagsüber nach Hause zu fahren, sodass ich mich wie ein Vampir ausschlafen konnte, während die Welt um mich herum wach war. Abends dann wieder zurück ins Krankenhaus, den Tropf mit Cortison anschließen und die Nacht durchmachen. Naja, ich glaube, heute wäre die ganze Sache anders gelaufen. Da hätte man mich nur ambulant mit Cortison vollgepumpt, 3-4 Tage lang und dann wäre gut gewesen. Aber okay, nach dem 5-tägigen Krankenhausaufenthalt wurde ich nochmal 2 oder vielleicht sogar 3 Wochen lang krankgeschrieben, damit ich auch wirklich zur Ruhe komme. Ich fand das natürlich gut und habe mich tatsächlich dann ganz fokussiert auskuriert, denn ich hatte auch Angst, dass der Tinnitus womöglich bleibt. Er ging aber zum Glück vollständig weg und toi toi toi, bis heute hatte ich nie wieder einen Hörsturz. Okay, mehr fällt mir nicht zur Zivildienstzeit im Jahre 2002 ein. Deshalb eine kurze Musikpause. Wie ging es denn eigentlich den Schmutzengeln in diesem Jahr? Es ist ja die Zeit der zweiten Stammbesetzung. Ronny am Schlagzeug, Patrick am Bass und ich an der Gitarre und am Mikrofon. Und wie zuvor war ich auch diesmal der hauptsächliche Songwriter. Während in der früheren Besetzung noch Daniel und Flo in dieser Hinsicht ebenfalls Ambitionen an den Tag gelegt hatten, die ich dann teilweise bekämpfen musste, kam von Patrick und Ronny so gut wie nichts. Die beiden waren zufrieden mit meinen Songideen und Texten und haben mir da nicht groß reingeredet. Tja, und ihr ahnt es vielleicht, was jetzt kommt, wenn ich schon so anfange. Aber auch das fand ich damals nervig. Ich wollte einerseits die totale Kontrolle über die Band, aber andererseits auch nicht, dass die ganze Verantwortung für den Erfolg der Schmutzengel allein auf meinen Schultern lastete. Denn so fühlte es sich damals an, egal ob das objektiv wirklich so war oder nicht. Und 2002 sollte deshalb endlich das Jahr des Durchbruchs werden, damit sich der ganze Stress auch mal lohnen würde. Wir erinnern uns. Ende 2000 habe ich mich von André, Daniel und Flo getrennt. 2001 habe ich mich mit Ronny und Patrick eingegroovt. Wir haben wie die Weltmeister alte und neue Songs geprobt und den ein oder anderen kleinen Auftritt absolviert. 2002 sollte dann, wie gesagt, das Jahr werden. Das Jahr, in dem wir merken, ob wir was Großes mit den Schmutzengeln erreichen können oder ob es am Ende doch nur ein aufwendiges Hobby ist, das spätestens mit dem Studium endet. Das haben wir alle drei damals so gesehen. Also waren wir zu Jahresbeginn auch hoch motiviert und wollten unsere neuen Songs aufnehmen, um uns mit dem neuen Demo um Auftritte zu bewerben. Es gab nur ein Problem. Wir waren pleite. Keiner von uns konnte 1000 Euro für eine Studiowoche bei Risto, meinem Haus- und Hof-Audio-Engineer, auftreiben. Und Ronny war der Meinung, dass es eh viel mehr Punkrock wäre, wenn wir uns um die Aufnahmen selbst kümmern würden. Im Proberaum. Er hat ja irgendwie recht, dachten Patrick und ich damals. Also besorgten wir uns ungefähr zu der Zeit, als ich wieder mit Fanny zusammengekommen bin, von einem gemeinsamen Freund einen 4-Spur-Tape-Rekorder. Genau, Tape. Richtig oldschool. Wir wollten unsere Musik analog aufnehmen. 4 Eingänge für Gitarre, Bass, Schlagzeug und meine Stimme. Die Chöre wollten wir im Nachgang am Computer aufnehmen, nachdem wir das Tape digitalisiert hatten. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen umständlich, war es aber nicht. Und es war obendrein die punkige No-Budget-Variante. Das Album heißt Flügellos. Es ist das Saint Anger der Schmutzengel. Wer diese Referenz nicht versteht, einfach mal Metallica googeln. Was ich also damit sagen will, so dolle waren die Aufnahmen nicht. Im Vergleich zur letzten EP, die ich im November 2000 mit der alten Besetzung aufgenommen hatte, waren die neuen Aufnahmen sogar richtig schlecht. Und dass ich damals im Experimentiermodus unterwegs war und versucht habe, mit jedem Lied ein neues Genre zu erfinden, hat natürlich auch nicht geholfen. In einem Lied habe ich die Strophen sogar gerappt. Oh Gott. Aber ganz davon abgesehen, war es auch einfach eine dumme Idee gewesen, alle Instrumente und meinen Gesang gleichzeitig im Proberaum aufzunehmen, denn das Schlagzeug übertönte alles. Deshalb sang ich meistens schief, weil ich mich nicht wirklich gut gehört habe, sodass wir mich im Nachgang ein bisschen weiter in den Hintergrund gemischt haben, anstatt alles so oft zu wiederholen, bis wir eine wirklich gute Aufnahme hinbekämen. Und meine Gitarre klang am Ende auch irgendwie, als käme sie aus einem billigen Kofferradio. Aber ich würde mal sagen, verlassen wir uns nicht auf meine Beschreibung, sondern hören uns am besten mal selbst an, was die Schmutzengel damals so fabriziert haben. Das Album beginnt mit dem Lied Der Papst. Textlich ist es eine klischeehafte Abrechnung mit der Kirche und dem Christentum im Allgemeinen. Mats ab. Fade hier mal aus. Besser wird's nämlich nicht. Oder hier noch ein Lied. Das Lied, bei dem ich gerappt habe. Es heißt Hero, zu Deutsch Held. Ja, aus einem mir nicht mehr ersichtlichen Grund rappe und singe ich auf Englisch, obwohl die Englischphase der Schmutzengel ja damals schon längst vorbei gewesen war. Und das Lied hat wirklich alles. Tempowechsel, Genrewechsel, Gesangswechsel, Michael Jackson Kreischer in der Bridge. All das hätten wir uns damals nur leisten können, wenn wir eine viel bessere Band gewesen wären. So klingt's irgendwie unausgegoren. Okay, mehr möchte ich euch wirklich erstmal nicht zumuten. Das ganze Album verlinke ich in den Shownotes. Man sollte es sich aber wirklich nur anhören, wenn man einen starken Magen hat. Oder, wie Julie immer gesagt hat, wenn man hartgesotten ist. In meiner Diskografie mit den Schmutzengeln ist Flügellos das Album, das ich damals bedingungslos verteidigt habe, wenn Freunde und Familie gesagt haben, nun ja, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich meine, natürlich habe ich es verteidigt. Es waren die ersten Aufnahmen in der neuen Besetzung. Ich wollte der Welt beweisen, dass die Schmutzengel kein Deutsch schlechter geworden sind, seit André, Daniel und Flo nicht mehr Teil der Band waren. Aber klar, heute finde ich auch, dass das Album nun ja gewöhnungsbedürftig ist. Doch das thematische Herzstück des Albums, die drei Lieder Kalt, Noch nicht jetzt und Ohne dir, auf die drei Lieder bin ich heute noch stolz. Ich finde, da habe ich meinen Teenager-Herzschmerz über die Trennung von Fanny richtig gut in Lieder verpackt. Mit Texten, die auf dem schmalen Grat zwischen poetisch und peinlich balancieren. Bei Ohne dir zum Beispiel singe ich:
Vor Sehnsucht besauf ich mich jede Nacht. Mein Kopf schlägt einsam auf den Küchentischrand.
Das ist übrigens auch gleichzeitig Patricks und Ronnys Lieblingstextstelle aus unserer gemeinsamen Schmutzengelzeit. Ja, ich mag es auch ganz gerne. Oder der Refrain in Noch nicht jetzt, bei dem ich erst ganz cool versuche, die ganze Trennung herunterzuspielen und dann natürlich scheitere.
Ich bin halt nur ein bisschen durch den Wind und etwas traurig wegen dir. Doch sie sagen mir, es geht vorbei, nur noch nicht jetzt, noch nicht hier.
Ich habe das Ganze jetzt mal 2,5 Töne tiefer gespielt als in der Originalaufnahme. Denn ich erreiche die Höhen einfach nicht. Also weder damals noch heute, wenn ich es im Original versuche nachzuspielen. Auch wieder so ein typisches Schmutzengelproblem. Wenn das Schlagzeug zu laut ist, dann kriege ich nicht mit, dass das eigentlich totaler Quatsch ist, dass ich versuche, mich so hoch zu schrauben. Wobei, das ist nicht Ronnys Schuld. Das haben mir auch andere Leute gesagt, wenn ich denen die Lieder vorgespielt habe. Aber ich wollte es damals einfach nicht hören. Also mea culpa.
Oder meine Lieblingszeilen aus Kalt. Ich weiß es noch genau wie gestern, wir mussten sehr oft lachen. Wolltest du einmal schlafen gehen, streiche dich deine Pobacken.
Ich meine, wer kommt denn bitteschön auf die Idee, Lachen auf Pobacken zu reimen? Das muss ein Genie sein. Naja, Spaß beiseite. Kalt war für die neuen Schmutzengel das, was Kind der Sonne für die alten Schmutzengel war. Der Fixpunkt in der Setlist, der kleine Hit, der Proto-Song über Fanny. Für Kalt haben wir dann im Februar, März 2003 sogar ein Musikvideo aufgenommen, das ich auch schon auf Instagram geteilt habe. Und auf das Video bin ich heute ebenso noch stolz. Die ganze 2000er-Ästhetik, mein Iro, das Setting, die schauspielerischen Leistungen, wirklich, da gibt es ganz andere Sachen aus der Zeit, für die ich mich mehr schäme. Es war damals allerdings auch seltsam, diese Lieder voller Inbrunst bei der Aufnahme einzusingen, denn schließlich waren Fanny und ich zu diesem Zeitpunkt schon wieder zusammen. Aber die noch immer frischen Gedanken an Hackfresse haben dann geholfen, die Emotionen wieder hochzuholen. Da habe ich mich dann tatsächlich ein bisschen wie ein Schauspieler gefühlt. Aber zurück zum Wesentlichen. Flügellos war also die Demo-CD, die ich herumgeschickt habe, um neue Auftritte an Land zu ziehen. Wie auch zuvor musste ich mich um diesen Teil der Bandarbeit alleine kümmern und war immer noch zu schüchtern und zu überfordert, um da wirklich was zu reißen. Und irgendwann musste ich dann einsehen, dass die neuen Lieder vielleicht doch nicht so gut waren, wie ich dachte. Als ich dann bei einer Ausschreibung die alte Schmutzengel-CD mit Prostituierter und Wie soll es weitergehen und so einreichte, hatte ich auf Anhieb mehr Erfolg. Wir bekamen damals den Zuschlag, als Vorband für die Potsdamer Rockband Cockring aufzutreten. 3 Tage vor Weihnachten im Waldschloss Potsdam. Fassungsvermögen 500 Leute, Eintritt 4 Euro, Beginn 20.30 Uhr. Ich glaube, Cockring haben sich später in den Arsch gebissen, dass sie uns den Zuschlag als Vorband gegeben hatten. Denn in der Lokalpresse feierte man uns als das wahre Highlight des Abends. Und es war wirklich auch unser bester Auftritt. Nicht nur in der Besetzung mit Ronny und Patrick, sondern wahrscheinlich auch jemals. Das Waldschloss war knackevoll, unsere Fans waren da, Fanny in der ersten Reihe, die Stimmung kochte, die Leute haben getanzt, gepokt, teilweise sogar mitgesungen. Ich habe jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich an die Dreiviertelstunde von damals zurückdenke. Ich mit Iro, Schottenrock und Springerstiefeln auf der Bühne. Eine tiefhängende, babyblaue Kurt Cobain-Gedächtnisgitarre vor dem Schritt, souveräne Ansagen und kaum stimmliche Wackler. Patrick singt an diesem Abend die beste zweite Stimme, die er jemals hinbekommen hat und spielt einen groovenden Bass, der einem die Magenwände massiert. Ronny ist so tight am Schlagzeug, er ist eine fleischgewordene Double Bass Machine. Mein Vater hatte nach dem Auftritt Tränen vor Rührung und vor Stolz in den Augen, als er zu mir meinte, dass wir so unfassbar gut geklungen haben wie noch nie. Und weil mein Vater sowas sagt. Ach ja. Jetzt kommt der Moment, an dem ich sagen müsste, und das Video vom Live-Auftritt habe ich auf YouTube hochgeladen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Kann ich aber leider nicht. Denn aus irgendeinem dämlichen Grund blieb meine Kamera an dem Abend zu Hause. Der beste und letzte große Schmutzengel-Auftritt existiert also nur noch in den Köpfen derer, die damals dabei waren. Immerhin habe ich noch den Zeitungsausschnitt der Potsdamer Neuesten Nachrichten vom 23. Dezember 2002. Und den muss ich euch jetzt mal kurz in Auszügen vorlesen. Überraschung gab's im Vorprogramm. Cockring und die Schmutzengel musizierten im Waldschloss. Rockmusik. Dieser stets totgesagte Geselle. Niemand wird bestreiten, dass dessen Horizont mit seinen wenigen Akkorden beschränkt ist und er nach all den Jahren seine Abnutzungserscheinungen kaum noch zu überspielen vermag. Doch immer dann, wenn er längst abgeschrieben wurde, lässt aufhorchen, was aus seiner Rumpelkammer dringt. Zwar wird im Rock das Rad nie neu erfunden, doch für Überraschungen bleibt er immer gut. Bla 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 bla. Dann. Cockring, eine Potsdamer Band, war im Waldschloss angekündigt. Im Vorprogramm die Schmutzengel. Der Name ließ eine Mädchenband erwarten, die ihre Fäustchen gegen die böse Macho-Männer-Welt erheben würden, die sie nur vom Hörensagen kennen. Doch im gut gefüllten Saal erklomm ein Bursche mit gestutztem Irokesenschnitt nebst Bassist und Schlagzeuger die Bühne. Punkrock also in seiner ursprünglichsten Form. Das war richtig, aber auch wieder nicht. Die Schmutzengel haben das Hau drauf des seligen Deutschpunks kräftig inhaliert. Auch der Sex und die Drugs des Rock'n'Rolls scheinen ihnen nicht fremd, zumindest in den Texten. Doch war es die kantige Frische und Respektlosigkeit, mit der die drei zu Werke gingen und Rock und Punk in ihrer Musik verbanden, die aufhören ließen. Erstaunlich auch die Selbstironie und der Schalk, den die 19-Jährigen an den Abend legten. Und wenn Patrick, Sänger und Gitarrist, behauptet, er versuche ein guter Entertainer auf der Bühne zu sein, um von seinem beschränkten Gitarrenspiel abzulenken, ist das falsche Bescheidenheit, die ihn prächtig ziert. Die 6 Seiten hatte er jedenfalls gut im Griff. Für Cockring sollte es dann ein perfekter Abend werden, bla 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 bla. Genau, dann beschreibt er noch auf weniger Zeilen als bei uns, was so bei Cockring passiert ist und endet. Und so spielten die netten Jungs mit der Aura der Wiener Sängerknaben ihre Lieder. Einmal gaben sie ein Stück der Hamburger Band Tokotronic. Das hätte nicht sein müssen, denn man erkannte auch so sehr schnell, wer ihre Vorbilder sind. Doch es hätte nicht geschadet, jetzt kommen wir wieder, wenn sie etwas kreativer zur Sache gegangen wären, anstatt das Lied 1:1 wie im Original zu spielen. Da sind ihnen die Schmutzengel um einiges voraus. In einem wilden Medley vergurkten sie herrlich Madonna, Shakira und manch andere weibliche Pop-Ikone. Eine der Kameras hätte schon bei der Vorband laufen sollen, denn von der könnte Cockring noch lernen. Oh Gott, das war wirklich das Ende des Artikels, ne? Am Ende des Artikels ist hier kurz die Rede von einem Medley von Shakira und Madonna und so. Ich habe dieses Medley, das haben wir damals Frauen-Medley genannt, dieses Medley habe ich nochmal zusammengebastelt. Allerdings als Mix der Originallieder. Das heißt, ihr müsst euch das Ganze jetzt in einer 10-minütigen Punkrock-Version vorstellen. Ein bisschen in der Art von den Bates, falls die Band noch jemand kennt. The Bates. Ich war damals ein großer Fan.
I love you for free and I'm not your-
Geschrieben hat diesen herrlichen Artikel übrigens der gute Dirk Becker, damals Kulturredakteur bei den PNN. Als ich ihn dann im Rahmen meines Praktikums ein Jahr später kennenlernte, habe ich mich mehrfach bedankt. Denn dieser Zeitungsartikel hat mir das Weihnachtsfest versüßt. Ja, er hat mich richtig gehend für das nächste Bandjahr mit den Schmutzengeln motiviert, nachdem 2002 letztlich ja doch nicht das große Do-or-Die-Jahr der Band geworden war. Aber dieser Motivationsschub hielt dann nur kurz. Am 1. April 2003 habe ich die Band offiziell aufgelöst. Jedenfalls steht das so auf der alten Homepage. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr daran geglaubt, dass wir nochmal aus dem Pott kommen und was wirklich Professionelles auf die Beine stellen. Mein Track Record bei der Auftrittsbeschaffung war ja auch eher mau. Die Lieder, die in meinem Kopf immer nach ganz großem Kino klangen, waren in Wirklichkeit oft nur lahme Luftnummern. Und wie gesagt, dieses Gefühl, dass die Band im Prinzip eher mein Soloprojekt ist, für das ich dann deshalb bitteschön auch allein verantwortlich sein muss, dieses Gefühl hatte mich am Ende zermürbt. Naja, so viel zu den Schmutzengeln im Jahr 2002. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der fantastische Gig im Waldschloss nicht der allerletzte Auftritt in der Besetzung von damals war. Im Februar oder März 2003 haben wir nochmal kurz entschlossen im Affenclub Klamachnow gespielt, zum insgesamt dritten und letzten Mal. An dem Abend wollten wir in erster Linie coole Live-Aufnahmen für unser Musikvideo zu Kalt drehen. Ein letztes Mal kamen alle unsere Freunde und Freundinnen zusammen, um zu pogen, mitzugrünen und BHs auf die Bühne zu schmeißen. Ein letztes Mal stand ich mit Iro, Lippenring, Schmutzengel-T-Shirt, Schottenrock und Springerstiefeln auf der Bühne und habe die Lieder gespielt, die mir in den vergangenen 6 Jahren mehr als alles andere auf der Welt bedeutet haben. Aber schon nach dem Konzert, das von zahlreichen Unkonzentriertheiten und Verspielern geprägt war, in Klammern auch von mir, wusste ich, dass das nun wirklich der allerletzte Auftritt war. Kommen wir zum letzten Themenkomplex der Dreifachfolge. Meine kurze, aber prägende Dreadlocks-Ära. Ich kann gar nicht mehr so genau sagen, wann sich der Wunsch in mir manifestierte, Dreadlocks zu tragen, denn ich entsprach auch damals nicht dem gängigen Klischee eines Dreadlocks-Trägers. Mit Bob Marley, Kiffen und Reggae hatte ich nichts groß am Hut. Das war die Musik meiner Eltern. Aber als die Musiker aus meinen Lieblingsbands wie Blink-182, Marilyn Manson oder Korn anfingen, Dreadlocks zu tragen, da dachte ich mir, das will ich auch. Auch wenn mein nordeuropäisches glattes Haar die denkbar schlechteste Grundlage für diese Art von Frisur ist. Oder sagen wir besser, man muss da ziemlich viel Arbeit reinstecken, um vernünftige Dreadlocks zu erhalten. Die politische Dimension beim Thema Dreadlocks war mir Anfang der 2000er nicht bewusst. Vom Begriff der kulturellen Aneignung hatte ich auch nichts gehört. Für mich war es schlicht eine coole Frisur, ähnlich modisch, schrägstrich rebellisch wie ein Iro oder eine Rockabilly-Tolle. Und mit dem Wissen von heute würde ich mir keine Dreads mehr machen. Ich war halt damals jung und unbekümmert. Same old story as always. Und wenn ich mich recht erinnere, war Fanny die erste in meinem Umfeld, die sich an Dreadlocks ausprobiert hatte. Das muss Mitte 2000 gewesen sein. Sie ließ sie sich damals in einem Afro-Shop in Potsdam machen, behielt sie aber nicht lange auf dem Kopf, weil ihre Strähnen weniger verfilzt und vielmehr mit einer Menge Wachs verklebt waren. Diese 1-2 Monate mit ihren Dreads galten für Fanny als gescheitertes Experiment. Und unter diesem Eindruck schob ich meine Dreadlock-Pläne vorerst beiseite. In den Sommerferien 2001 dann passierte ja der Super-GAU, in Klammern Fanny machte Schluss. Und nachdem ich den ersten Schock verdaut hatte, ploppte auch das Dreadlocks-Thema wieder bei mir auf. In meinen Augen waren sie ja etwas Rebellisches und Punkiges. Und weil ich in der Nachtrennungsphase ja eh ein bisschen selbstzerstörerisch unterwegs war, wollte ich mir nun endlich Dreadlocks machen lassen. Aber nicht so hässliche wie bei Fanny, nein, richtig coole wie bei Twiggy Ramirez oder Rob Zombie. Und damit das klappte, musste ich wohl selbst Hand anlegen, beziehungsweise mir Leute suchen, die das im privaten Rahmen machen, denn in einen Afro-Shop wollte ich ja nicht. Ich recherchierte im Internet und stieß Ende 2001 auf ein Online-Forum, das sich schlicht das Dread-Forum nannte und scheinbar das erste und einzige im deutschsprachigen Raum war, das sich mit dem Thema Dreadlocks beschäftigte. Das Forum für Dreadheads und die, die es werden wollen, stand auf der Startseite bzw. steht auf der Startseite, denn das Forum gibt es heute noch. Es ist zwar verwaist, aber noch online. Dort fand ich dann Infos darüber, wie und wo man sich Dreads machen lassen kann, wie man sie richtig pflegt und so weiter. Nach ein paar Tagen des stummen Mitlesens eröffnete ich ein User-Konto und fing auch an, im Forum zu schreiben bzw. zu posten, hat man das ja damals genannt. Damals waren ein paar hundert Leute angemeldet, die sich grob in drei Gruppen einordnen ließen. Es gab einen harten Kern an Leuten, die täglich mehrfach posteten und das Forum eher wie einen großen Chatraum benutzten. Das waren so circa 20 bis 30, 35 Leute im Teenageralter und ein bisschen älter. Zu diesem harten Kern gehörte auch ich recht bald. Und um diesen Kern herum gab es ganz viele, die nicht ganz so exzessiv gepostet haben. Insgesamt umfasste die aktive Online-Dreadlock-Community zu meiner Anfangszeit etwa 200 Menschen, würde ich sagen. Wobei da im Forum noch viel, viel mehr Leute angemeldet waren, die nach den ersten ein, zwei Postings über ihre Dreadlock-Pflegeprobleme oder so wieder verschwunden waren. Ja. Immer, wenn ich vom Dreadlocks-Forum erzähle, höre ich dieselben Fragen. Wie? Ein Forum nur über Haare? Was schreibt man denn da den ganzen Tag? Ist das Thema nicht ganz schnell ausgelutscht? Na klar, wenn es damals nur um Haare gegangen wäre, hätte ich mich in der Community auch nicht festgebissen. Nein, das Forum war und ist in mehrere Unterforen gegliedert, von denen die meisten so gut wie überhaupt nichts mit Dreadlocks zu tun haben. In diesen Unterforen haben wir uns über Musik, Filme, Bücher, Hobbys, Spiritualität, Lebensfragen, Beziehungen, Schule, Studium, Kunst und Kultur und unterhalten. Es gab außerdem eine Tauschbörse für Second-Hand-Klamotten und ein prä-Instagram-artiges Unterforum, wo wir Alltagsbilder geteilt haben. Ferner haben wir uns übers Forum zu Live-Treffen verabredet und das dann auch für den Rest der Community dokumentiert. Es gab geflügelte Worte und Insider-Scherze, die heute noch einen festen Platz in meinem Sprachschatz haben. Zum Beispiel, das taugt mir. Ja. Wir haben miteinander geflirtet, uns geneckt und uns gegenseitig den Rücken gestärkt. Wir haben im Vollrausch Schwachsinn geschrieben und es am nächsten Morgen trotzdem nicht gelöscht. Ich wurde damals recht schnell zu einem kleinen Influencer in der Dreadlock-Community und ich muss sagen, ich genoss mein Standing in dieser Online-Parallelwelt in vollen Zügen. Im Forum war ich Inkubus, der kecke, eloquente Typ mit der Gitarre. Im wahren Leben war ich der traurige, funny vermissende Patrick mit der Gitarre. Wobei ich natürlich grundsätzlich sagen würde, dass meine Online-Persönlichkeit und mein reales Ich eine ziemlich große Schnittmenge aufgewiesen haben. Da gab es ganz andere Leute, bei denen der Unterschied eher wie Tag und Nacht war. Aber dazu komme ich noch. Ich hab's gerade erwähnt. Meine Online-Identität hieß Inkubus, beziehungsweise man hat das damals ja Nickname genannt. Und diesen Nickname hatte ich nicht wegen der Band Incubus ausgewählt, sondern weil eine der ersten Personen, mit denen ich mich im Forum etwas mehr ausgetauscht hatte, Succubus hieß. Und Succubus schrieb nicht nur unterhaltsamen und interessanten Kram, nein, auch auf ihrem Profilbild sah sie ziemlich schnuckelig aus. Also nannte ich mich Inkubus und zeigte ihr damit auf diesem nicht wirklich versteckten Wege, dass ich sie anschwärmte. Fun Fact am Rande, ich bin heute noch mit Succubus bzw. in Wirklichkeit heißt sie Sarah befreundet. Bis auf ein bisschen Flirterei in der Anfangszeit ist aber nie was zwischen uns passiert, was auch total okay ist. Später habe ich dann herausgefunden, was unsere Nicknames eigentlich bedeuten. Sukubi und Inkubi sind nämlich mythologische Fabelwesen, die Albträume verursachen und sich mit schlafenden Menschen paaren. Okay, das passte ja mal wieder wie die Faust aufs Auge, dachte ich damals. Und wo wir schon bei Nicknames sind, da war wirklich alles dabei. Von kreativ bis abstrus bis bloß nicht negativ auffallen. Zu meiner Gang gehörten Ajin Hora, in Klammern, das ist Hebräisch für böser Blick, Zorg, Fiedel, Soshi, Ghost, Balzac 2M, Jetzt mit Y, Mindgame, Flotti, Zotteluhu, Kartoffel, Rastata, Succubus, Kuddel, Brain, Dreadcat, Chrissy, Haxen, Brain Ticket, Notti und Matzi. Mit letzterem sollte ich ja dann absurderweise gemeinsam meinen Fernsehjournalismus-Master in Hannover studieren. Ohne Scheiß, das ist bis heute eine der seltsamsten Zufälle meines Lebens. Am Anfang kannten wir nur die Nicknames voneinander, später dann auch die echten Namen. Aus Online-Freunden und Freundinnen wurden zeitweise echte, richtige Freunde und Freundinnen, wobei der Unterschied eigentlich Quatsch ist. Denn ob eine Freundschaft in erster Linie digital oder analog gepflegt wird, sagt meiner Meinung nach nichts über die Qualität aus. In der analogen Welt war mein Dreadlocks-Frisurenabenteuer recht kurz. Ich hatte die Dinger nicht einmal ein Jahr lang auf dem Kopf. Im Januar 2002 habe ich sie mir von zwei Freunden machen lassen, von Marian und von Dominik, dem Zwillingsbruder von Patrick aus meiner Band. Beide hatten vorher schon mal bei anderen Leuten Hand angelegt und die Ergebnisse sahen gut aus, fand ich. In meinen Augen waren sie also Profis. Vorher habe ich mir noch aus was für einem Grund auch immer die Haare halb und halb gefärbt. Also die linke Hälfte lila, die rechte Hälfte grün. Wie gesagt, keine Ahnung warum. Und dann sind Dominik und Marian zur Tat geschritten. Sie haben meine Haarsträhnen toupiert, gedreht und mit Haarspray vollgesprüht. Toupieren, drehen, sprühen, toupieren, drehen, sprühen, rinse and repeat. Nebenbei rauchen, Film gucken, Bier trinken, Unsinn reden. Am Ende haben wir, beziehungsweise die beiden, denn ich habe ja nichts gemacht, außer jammern, wenn es geziebt hat. Also am Ende haben Marian und Dominik zwei Abende für meinen Kopf gebraucht und von vorne und schräg vorne sahen die Dreadlocks dann auch wirklich gut aus, nur von hinten und von den Seiten war es nicht so doll. Die beiden hatten meine Strähnen falsch eingeteilt, sodass die Dreads im vorderen Teil meines Kopfes eine gute Dicke hatten und gut platziert waren, im hinteren Teil aber waren sie dünner und standen weiter auseinander, wodurch mein Hinterkopf plötzlich sehr platt wirkte und für meinen Geschmack sah man auch zu viel Kopfhaut. Auch wenn es nicht so wirkt, bin ich doch auch eitel, weshalb ich mit dem Endprodukt haderte. Aber ich wollte natürlich nicht undankbar sein, schließlich hatten meine Freunde 10-12 Stunden ihres Lebens geopfert, um mir Dreadlocks zu machen. Also sagte ich nichts und hoffte, dass sich das mit der Zeit vielleicht auch geben, dass quasi hinten mehr Haare nachwachsen und die Dreads so mit der Zeit dicker werden und dadurch mehr Hinterkopf bedecken. Ein Irrglaube, na klar. Nach meinem überstandenen Hörsturz im November 2002 hat mir Fanny die Dreads wieder abgeschnitten. Auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin. Denn ich fand erstens die Dreadpflege irgendwann dann doch zu aufwendig und hatte zweitens eine kaputte, juckende Kopfhaut, weil ich, siehe erstens, meine Dreads nicht richtig gepflegt hatte und mein Hinterkopf sah drittens weiterhin scheiße aus. Wenn ich Fotos aus der Zeit gesehen habe, die mich im ungünstigen Winkel abgelichtet haben, habe ich mich geschämt. Also mussten die Haare ab. Und weil meine Ansätze noch ein bisschen zu retten waren, entschied ich mich damals spontan, dass ich als nächstes einen Iro tragen möchte. Gesagt, getan. Für die Leute im Dreadlocks-Forum war es total okay, dass ich schon nach so kurzer Zeit aufgegeben hatte. Nur die wenigsten trugen ihre Dreads wirklich viele Jahre lang. Und es gab auch etliche, die im Forum unterwegs waren, die niemals Dreads getragen hatten. Ich habe hier eine Handvoll alter Fotos gefunden, die ich im Juni 2002 habe entwickeln lassen. Diese Fotos dokumentieren mein erstes und wahrscheinlich sogar auch das erste Dreadlocks-Forum-Live-Treffen jemals. Ein paar dieser Fotos werde ich auch auf Instagram stellen. Weil der Großteil der Community damals im südlichen Teil Deutschlands wohnte, in Klammern vor allem in Bayern, haben wir uns in Bamberg getroffen und dort ein Wochenende lang gezeltet. Wir waren den Fotos nachzuurteilen etwa zu zehnt und hatten eine Menge Spaß. Auf fast allen zieht der jetzt, der sich mit Y schreibt und mein damaliger Dreadlocks-Busenkumpel war, irgendwelche Grimassen. Und ich hatte meine Gitarre dabei, um zur Abwechslung mal im Süden der Republik neue Schmutzenge-Fans zu gewinnen. Mehr weiß ich allerdings nicht so wirklich vom Treffen, außer dass ich damals nicht alleine hingefahren bin, sondern ein Mädel aus Mecklenburg-Vorpommern mitgenommen hatte. Also mit dem Auto meine ich. Dieses Mädel hatte schulterlange, perfekt gemachte brünette Dreads, eine Stupsnase und einen Lippenring. Und sie nannte sich im Forum Trommelwirbel... Chrissy. Lustiger Zufall, oder? Allerdings schrob sie sich mit Doppel-Z. Und wie ihr gerade wahrscheinlich schon zwischen den Zeilen herausgehört habt, fand ich Chrissy auch ziemlich gut damals, also im Forum. Weshalb ich im Vorfeld mega aufgeregt war, mit der großen, süßen, kecken Chrissy stundenlang allein im Auto nach Bamberg zu sitzen. Ich habe sogar extra ein Mixtape für die Fahrt aufgenommen und war gespannt, wie sie es wohl finden würde. Irritiert musste ich dann am Reisetag feststellen, dass Chrissy mit Doppel-Z in der Realität mega schüchtern, still und überhaupt nicht so keck war, wie sie online wirkte. Classic. Aber gut, immerhin hat sie als Beifahrerin nicht genervt. Irgendwie ärgert es mich, dass ich nur noch lückenhafte Erinnerungen an meine Dreadlocks-Zeit mit den Forumsleuten habe, denn sie war eine äußerst prägende Zeit für mich. Dieser Online-Freundeskreis wurde 2002 und 2003 zu meinem neuen Zuhause, weil sich alle meine anderen Freunde und Freundinnen in der Nach-Abi-Zeit in alle Winde verstreut haben. FÖJ, Zivildienst, Bund. Ein paar glückliche wie Milton wurden sogar ausgemustert und durften gleich losstudieren. Und dass ich Fanny in der Zeit kaum gesehen habe, weil sie im Tierheim gewohnt hat, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Plötzlich lebten wir also alle in verschiedenen Zeitzonen, bauten eigene neue Freundeskreise auf und der Kontakt riss ab. Der übliche Gang des Lebens eben. Da war es natürlich schön, neue Freunde und Freundinnen zu finden, die man nicht nur online kannte, sondern auch live treffen konnte. Wenn auch die allerwenigsten in der Nähe gewohnt haben. Was ich immer schade fand. Denn es war halt natürlich auch mega aufwendig, 6-7 Stunden mit dem Opel Corsa meiner Mutter gen Süden zu fahren, weil dort eben das Leben gespielt hat. Es fühlte sich 2 Jahre lang an, als würde ich eine Fernbeziehung führen. Und wer die Episoden mit Katharina, Nathalie und zum Teil auch mit Julie gehört hat, weiß, dass ich Fernbeziehungen hasse. Aber zurück zu den Treffen. Nach Bamberg waren wir alle angefixt. Besonders die Leute aus dem Forum, die nicht dabei gewesen waren. Es dauerte allerdings bis zum September, bis die Bayern das nächste große Ding initiiert hatten. Treffpunkt war Augsburg. Dieses Mal war ich noch besser vorbereitet und hatte neben meiner Gitarre auch meine Videokamera eingepackt, denn Fotos geben den Wahnsinn von so einem Forumstreffen ja nur ungenügend wieder, dachte ich mir damals. Es war auch wirklich der emotionale Wahnsinn, so viele Leute das erste Mal live zu sehen, die sonst nur als Profilbilder und Postingtexte existierten. So habe ich in Augsburg zum Beispiel Ela das erste Mal getroffen. Ela, mit der ich auch heute noch lose befreundet bin und die mir dankenswerterweise geholfen hat, die Ereignisse aus unseren Dreadlocks-Tagen in die richtige zeitliche Reihenfolge zu bringen. Sie hat sich an Sachen erinnert, an Dinge, die ich getan habe, die mir einfach so entfallen sind. Mir, der alten Erinnerungsmaschine. Ich finde das seltsam, gerade wenn man bedenkt, was ich hier sonst so für den Podcast aus meinem Gedächtnis grabe. Aber gut, wie gesagt, an dieser Stelle danke, Ela. In Augsburg waren wir schon 20, 25 Leute und haben nicht gezeltet, sondern hatten ein Dach über den Kopf. Ein Typ namens Bodi ging damals das Risiko ein, uns alle zu sich nach Hause zu holen, als seine Eltern verreist waren. Mutig. Es ist zwar nichts Schlimmes passiert, aber dieser Bodhi hatte von uns allen die stressigste Zeit. Ständig musste er hinter uns herräumen, weil wir alles stehen und liegen gelassen haben. Das Wohnzimmer war eine einzige Wolke aus Zigarettenqualm, Wasserpfeifendampf und Kifferrauch. Er muss noch Tage später gelüftet haben, um die ganzen Rückstände aus dem Haus zu bekommen. Aber was soll ich sagen? Wir waren halt keine Pfadfinder. Es ist allerdings nichts zu Bruch gegangen. So gesehen waren wir schon achtsam. Ich meine, ich hatte ja auch, wie gesagt, meine Kamera dabei, die an dem Wochenende durch viele Hände ging und von allen wie ein Schatz behandelt wurde. Es herrschte ein allgemeines Grundvertrauen. Es war deep, witzig und entspannt. Ja, es war einfach nur schön. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben kann. Es war einfach nur schön. Man darf auch nicht vergessen, dass Dreadlocks tragen damals kein Mainstream war. Wer Dreads hatte, war meistens Außenseiter oder Außenseiterin im eigenen Umfeld. Da war es dann natürlich Balsam für die Seele, ein paar Tage am Stück nur unter Gleichgesinnten zu sein, unter Leuten, die einen verstanden haben. Klar, für diejenigen, die uns auf der Straße vom Augsburger Hauptbahnhof zum Bodhi begegnet sind, mag unsere große Gruppe ein aufsehenerregender Anblick gewesen sein. 20 Dreadlock-tragende, linksalternative Hippie-Punks mit Parka und Palituch und Lederjacke und Springerstiefeln und Batik-Pullovern, also das volle Programm. Ja, wir waren schon ein Hingucker, gerade in Bayern, wo alles noch ein bisschen konservativer unterwegs war. Fanny war nie bei den Dreadlocks-Treffen dabei, aus zwei Gründen. Einmal hat sich dieser Freundeskreis ja während unserer Trennung aufgebaut und als wir dann wieder zusammen waren, blieb das quasi immer mein eigenes Ding. Und der zweite Grund, nun, da sind wir wieder beim roten Faden, der sich durch diese Dreifachfolge zieht. Auch im Forum bin ich damals extrem cheeky und flirty unterwegs gewesen. Schließlich war ich ja Single, als das alles anfing. Und später wollte ich das dann auch nicht hergeben, als ich doch wieder mit Fanny zusammenkam. Weil ich das egomäßig natürlich fantastisch fand, wie mich Mädels, die ich heiß und witzig fand, ebenso angeschmachtet haben wie ich sie. Aber gleichzeitig ist dann natürlich nie was gelaufen. Es blieb immer nur beim Spiel mit dem Feuer, beim Zündeln. Auch wenn mir das emotional vielleicht viel mehr geschadet hat, als ich es mir damals eingestehen wollte. Denn es macht ja was mit einem, dieses Leben in Parallelwelten, in denen man fast schon komplett gegensätzliche Rollen ausfüllt. In der Offline-Welt ist man der treue, fürsorgende Best Boyfriend Ever und online gibt man den frechen Casanova. Jedenfalls ging mir das so. Und unrelated Fun Fact am Rande, Giacomo Casanova und ich teilen denselben Geburtstag. Vielleicht kann ich also auch nichts dafür, dass ich im Herzen ein kleiner Frauenheld bin. Fanny hat erst später mal einzelne Leute aus dem Forum kennengelernt, so ab 2004, als meine heiße Treffensphase schon wieder vorbei war. Denn im Grunde bin ich nur in den beiden Sommern 2002 und 2003 regelmäßig unterwegs gewesen. Meine Arbeit bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten und das Journalistikstudium in Hannover haben mir kaum Zeit für ausufernde Forumstreffen gelassen. Eine der wenigen Personen, die Fanny kennengelernt hat, war Flotti. Der war bzw. ist 10 Jahre älter als ich und wurde damals recht schnell zu einem meiner besten und wichtigsten Freunde. Flotti und Fanny, beides sind nicht die echten Namen, klar, aber beide haben, wirklich wahr, am selben Tag Geburtstag und schreiben sich heute noch gegenseitig immer im Mai, wenn ihr Ehrentag ist. Das finde ich schön. Es war auch ein Tag im Mai 2003, als ich Flotti das erste Mal live getroffen habe. Das war in Gießen bei einem legendären Dreadforum-Treffen, auf dem ich mich übrigens erstmals öffentlich mit Spiegelglatze und Zickenbart, also im Ralf-Zacherl-Gedächtnislook, präsentiert hatte. Die Leute haben es damals zum Glück gefeiert und mich nicht aus ihrer Dreadlock-Mitte verstoßen. Ein Typ namens Paulchen, in Klammern Pfadfinder, Schrägstrich, schräger Zeitgenosse, hatte uns ein Gemeindehaus der evangelischen Kirche samt echter Kirche nebenan klargemacht. Ein toller Ort, der auch ordentlich Platz bot, sodass wir am Ende 30 Leute waren, die dort aufgeschlagen sind. Und es war eine wirklich erlesene Auswahl. Fast alle meiner damaligen Lieblingsmenschen waren dabei und eben Flotti. Wir haben uns auf Anhieb blind verstanden. Es war, als wären wir alte Freunde, die einander schon seit Sandkastentagen kennen. Das war wirklich irre. Wir konnten stundenlang quatschen über alles. Wir konnten uns das Herz über Frauen ausschütten oder das aktuelle Weltgeschehen mit wenigen Worten so gut auf den Punkt bringen, als wären wir zwei Hälften desselben Gehirns. Wir hatten denselben Geschmack, was Musik, Filme, Bücher anging. Wir waren beide Sänger und Gitarristen in einer Punkband. Wir konnten aber auch nebeneinander sitzen und schweigen und uns einfach nur an der Gegenwart des anderen erfreuen. Mit Flotti hielt die Freundschaft abseits des Forums am längsten. Ja, das letzte Mal haben wir so richtig ausführlich miteinander telefoniert, als im Spätsommer 2018 Schluss mit Voldemort, ich meine, Schluss mit Natalie war. Aber zurück zum Gießen-Treffen. Das Ambiente damals war legendär, was vor allem am Gemeindehaus lag, diesem turmartigen Gebäude mit 3 Stockwerken, dessen oberstes aus einem komplett mit Matratzen ausgelegten Raum bestand, wo wir pennen konnten. Haben wir natürlich nicht alle gemacht. Es gab wie bei jedem Treffen Leute wie mich, die FOMO hatten und lieber die Nacht durchgemacht haben, anstatt irgendwas potenziell Legendäres zu verpassen. Ich erinnere mich dunkel, dass wir irgendwann gegen Mitternacht heimlich in die Kirche nebenan eingestiegen sind und dort auf dem Teppich vor dem Altar gesessen und Musik gemacht haben. Ich an der Gitarre, alle haben gesungen und es hat gehallt, als wären wir ein schmutziger Engelschor. Ich habe damals in der Kirche, wahrscheinlich inspiriert vom Heiligen Geist, gemeinsam mit Flotti angefangen, ein freches Lied über die Damenwelt zu improvisieren, das ich dann später zu Hause fertig getextet habe. Das Lied heißt Der Bunny Song und hier ist ein kleiner Ausschnitt, bei dem man auch den Flotti singen hört.
Die Schwester meines besten Freundes interessiert mich eigentlich nicht. Doch nun zählt das Ganze nicht mehr und wir kommen uns näher, ganz heimlich. An einem Sommertag zwischen Blumen und Gras setzt sie sich auf meinen Schoß. Ich spüre, wie sich etwas in mir regt. Sie sagt nichts und ist einfach los. Es ist Sommer, yeah, 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 yeah. Die Menschen spielen verrückt, jeder denkt daran entzückt, wie er ein Bunny sehen kann, nackt und völlig unbefangen.
Und wer das ganze Lied hören möchte, muss nur in die Shownotes gucken, da ist es verlinkt. Übrigens, in dem Bunny-Song verewige ich auch erstmals meinen Bruder in einem meiner Songs. Also das Lied ist etwas Historisches. Man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, wie cool oder uncool es ist, Mädels bzw. Frauen als Bunnies zu bezeichnen. Ich muss allerdings sagen, dass die Frauen damals, also die aus dem Forum, gar kein Problem mit dem Lied hatten. Wirklich. Es gab keine Klagen, keine öffentlichen Diskussionen. Nein, die Leute fanden es lustig. Eine, die Soshi, glaube ich, fand den Bunny-Song bei der Uraufführung sogar so witzig, dass sie lachend eine Flasche Rotwein auf dem Altarteppich verschüttet hat. Ein Sakrileg. Paulchen, der das Treffen organisiert hatte, war in diesem Moment zum Glück nicht anwesend. Also haben wir kurzerhand den Altar beiseite getragen, den schweren, bestimmt 5x10 Meter großen Teppich einmal komplett auf links gewendet. Zum Glück hatten beide Seiten dasselbe Muster. Und dann den Altar wieder an die alte Stelle zurückgewuchtet. Keine Ahnung, ob das jemals aufgeflogen ist. Apropos Bunnies. Auf dem Gießen-Video sieht man mich auch immer wieder in trauter Zweisamkeit mit einem blonden Mädel. Im Forum hieß sie Tinkerbell Und unser Flirt begann, als ich noch Single war. Und dieser Flirt wurde heftiger, nachdem wir uns im Rahmen des vorhin erwähnten Augsburg-Treffens im September 2002 gesehen hatten. Wir haben danach stundenlang telefoniert, per ICQ gechattet, im Forum geschrieben. Und ich habe ihr erst ein halbes Jahr, nachdem ich wieder mit Fanny zusammengekommen war, erzählt, dass ich übrigens nicht mehr Single bin. So lange konnte ich das Thema umschiffen, so lange konnte ich das Was-wäre-wenn-Spiel mit ihr spielen. Und wenn ich vorhin davon gesprochen habe, dass dieses Zündeln auch schädlich war, da meinte ich damit auch Tinkerbell, das Mädel mit den blonden Haaren und den grünen Augen. Am 25. August, kurz vor dem Augsburg-Treffen, hat sie mir einen Liebesbrief geschrieben. Einen wirklich seltsamen Liebesbrief. Also wahrscheinlich den seltsamsten Liebesbrief, den ich jemals erhalten habe. Aber da wusste ich dann, fuck, ich muss ihr reinen Wein einschenken. Und dieser Brief, also der hat mich damals wirklich fertig gemacht. Nicht nur wegen dem, was da geschrieben steht, nein, er hat auch nach ihrem Parfüm geduftet. Und tut es irrerweise heute noch. Sie schreibt: Hallo Patrick, und hier ist endlich der Brief, den ich dir so lange versprochen hatte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du bist ein Bommel. Bommel hat Tinkerbell immer jemanden genannt, den sie besonders toll findet. Also das ist quasi eine Liebesbekundung. Ich habe dich wirklich sehr gern, aber ich weiß nicht genau, ob es möglicherweise nur Einbildung ist. Nur Einbildung, dass ich glaube, dich mehr zu mögen und interessanter zu finden als alle Männer, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Schade, dass es noch lange dauern wird, bis ich mir darüber bewusst werde, ob das, was ich fühle, auch im wirklichen Leben vorhanden ist. Das, was ich bisher von dir kennengelernt habe, fasziniert mich. Du bist einfach ein Bommel. Wie gesagt, Liebesbekundung. Allerdings ist es absolut sinnlos, wenn sowas nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Und ich hoffe, du sagst mir die Wahrheit, falls das der Fall ist. Boah, bin ich gerade müde. Habe die letzte Nacht bei einem, / mit einem Freund geschlafen und bin voll fertig. So, an dieser Stelle habe ich gemerkt, wie mir das Herz bis zur Brust schlug. Ich musste den Brief erstmal beiseite legen, mich aufs Fahrrad setzen und zu Patrick fahren. Dort musste ich mir dann eine Zigarette anzünden, ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank nehmen, das Bier in einem Zug austrinken, noch ein Bier aus dem Kühlschrank nehmen, Patrick den Brief zeigen und die offensichtlichste Frage aller Fragen stellen. What the fuck? Ich habe bei einem, / mit einem Freund geschlafen? Aber gut, ich habe ja gesagt, dass es der seltsamste Liebesbrief ist, den ich jemals erhalten habe. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, hier. Ich überspringe mal 2, 3 Zeilen. Was willst du später eigentlich studieren nach dem Zivi? Früher hatte ich feste Zukunftspläne, aber jetzt weiß ich nicht, wonach ich mich orientieren soll. Ich habe viele Interessen und habe Angst, irgendwelche Talente zu verschwenden. Soll ich Psychologin, Lehrerin, Designerin, Politikerin, Pädagogin oder doch Journalistin werden? Leute, jetzt check ich's erst. Tinkerbell war damals ein weiblicher Patrick. Ich meine, das hätte auch ich original so aufschreiben können. Das ist mir vorher wirklich noch nie aufgefallen. Ich glaube, deshalb fand ich sie damals so toll. Tinkerbell war das Yin zu meinem Yang. Wie geht's weiter? Vielleicht werde ich auch gar nicht die Möglichkeit haben, irgendeinen dieser Berufe zu wählen, weil ich mit 17 Jahren schwanger werde, mein Freund mich verlässt, meine Familie mich verstößt und ich Suizid begehe? Die Zukunft ist so ungewiss. Ich habe vorhin mit dem Julio gechattet, das ist auch so ein Typ aus dem Forum, und ich habe dem Julio gesagt, dass ich dich mag. Weißt du, was er erwidert hat? Ich solle mal den Fiedel kennenlernen. Auch ein Name aus dem Dreadlocks-Forum. Wie ist denn der Fiedel so? Julio hat ihn als süß schüchtern beschrieben. So, und dann dachte ich mir auch so, oh Julio, du alter Pisskopf. Anstatt einfach zu sagen, Patrick bzw. Incubus ist der geilste. Ist er mir so in die Parade gefahren. Dazu muss ich sagen, wir haben uns dann auch gestritten. Also nicht deswegen, sondern wegen irgendwelcher anderen Sachen. Aber ein Jahr später kam es bei so einem Treffen im Sommer 2003 in Venlo zum großen Knall. Und da haben wir uns dann gegenseitig die Meinung gegeigt. Und dann kam, glaube ich, auch diese Aktion von ihm hier auf den Tisch. Ich meine, sowas macht man nicht. Ne? So, dann schreibt sie noch so ein paar andere nette Sachen über mich und endet den Brief mit so, ich mache jetzt erstmal Schluss. Und dann bringt sie so einen kleinen Insider zwischen uns. Sie schreibt, hab dich Leib. Um der ganzen Sache noch die Krone aufzusetzen, hat sie sich roten Lippenstift auf die Lippen getan und den Brief geküsst, sodass ich heute noch einen Abdruck ihres Kussmundes besitze. Eines Kussmundes, wohlgemerkt, den ich nie geküsst habe. Denn nach diesem Brief hatte ich erstmal so richtig Gewissensbisse und es hat dann nur noch 1 bis 2 Monate und 3 weitere duftende Briefe und das Live-Treffen im September gedauert, bis ich ihr endlich die Wahrheit erzählt habe. Von Fanny und mir. Das hat den Flirt dann natürlich ein bisschen abkühlen lassen, aber nicht ganz beendet. Und als wir uns im Mai 2003 in Gießen beim legendären Drehtreffen wieder gesehen haben, war da erneut dieses Knistern in der Luft. Wir hätten uns jederzeit in eine dunkle Ecke zurückziehen und ineinander verknoten können. Das wäre easy gegangen. Ich meine, die Treffen damals, das habe ich so noch nicht explizit erwähnt, waren natürlich auch immer irgendwie verkappte Single-Partys. So Fisch sucht Fahrrad, nur mit Dreadlocks eben. Auf jedem Treffen haben immer mindestens 2 Leute zusammengefunden, sind immer mindestens 2 Leute in der Kiste gelandet. Wirklich wahr. Beim Gießen-Treffen hätten Tinkerbell und ich diese 2 Leute sein können. Es gab nur ein Problem, beziehungsweise eigentlich 2 Probleme. Das erste und wichtigste, ich war anders als sie nicht Single und immer noch mit Fanny zusammen. Und gerade lief es eigentlich auch ziemlich gut zwischen uns beiden. Also klar, die Tierheimnummer nervte, aber sie würde demnächst nach Königs Wusterhausen ziehen und dann könnte ich sie mehr sehen und überhaupt, Fanny ist ja auch mein Kind der Sonne. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir damals richtig in die Tasche gelogen. Fanny war in meinen Augen einfach die sicherere Bank, wenn ich nicht Gefahr laufen wollte, wieder alleine zu sein, was ja damals meine größte Angst war. Tinkerbell dagegen war Risiko. Sie lebte in der Nähe von Frankfurt. Ja, leider dem falschen Frankfurt, dem am Main. Und eine Fernbeziehung Berlin-Frankfurt während des Zivildienstes, puh, das könnte anstrengend werden. Aber okay, wenn ich wirklich ehrlich zu mir gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, mein Herz schreit nach Tinkerbell. Ich wollte eigentlich alles für sie stehen und liegen lassen. Und hätte sie mich gepackt und in eine dunkle Ecke gezerrt, hätte ich mich auch nicht gewehrt. Aber sie war natürlich ein vernünftiges Mädel. Sie wusste, dass ich eine Freundin zu Hause habe, also musste ich schon den ersten Schritt machen, wenn ich was von ihr wollte. Fuck, dachte ich damals, immer diese beschissene Rumeierei von mir. Und dann gab es da noch ein zweites Problem, ein noch gravierenderes Problem, das ich in meinen Erzählungen bisher ausgespart habe. Im Mai 2003 war ich 20 Jahre alt und Tinkerbell würde erst in ein paar Wochen 16 werden. Sie war quasi so alt wie mein Bruder Toni. Und letztlich war das dann auch ein guter Grund, um mir einzureden, dass das mit Tinkerbell nur ein aus dem Ruder gelaufener Flirt war, bei dem nichts passieren darf. Denn klar, 20 und 16, dieser Abstand ist in dem Alter schwierig. 10 Jahre später hätten alle gesagt, so what? Aber im Mai 2003 blieb mir nur übrig, das zu sagen, was alle alten Säcke in so einer Situation immer sagen. Sie war reifer, als es ihr Alter vermuten ließ. Tinkerbell. Sie lebt und arbeitet heute übrigens in Genf für die UN und versucht, die kaputte Welt ein bisschen gerechter zu machen. Nachdem ich das bei der Recherche für diese Folge herausgefunden habe, kann ich nur sagen, ich schmachte immer noch. Meine Hochphase im Dreadlocks-Forum fand zwischen Ende 2001 und Ende 2004 statt. 2005 wurde es sukzessive weniger und im Herbst hatte ich ja dann eine neue Lebensaufgabe. Ich musste Katharina für mich gewinnen. Was dann ja auch geklappt hat, wie wir wissen. Tja, und dem Journalistikstudium und der Beziehung zu Katharina habe ich dann doch mehr Aufmerksamkeit gewidmet als dem Forum. 2009 habe ich das letzte Mal was gepostet. Die meisten Dreadlock-Freundschaften waren da auch schon wieder im Strom der Zeit untergegangen. Und ehe wir uns versehen, sind wir schon am Ende dieser Folge und damit auch der Trilogie über das Jahr 2002 angelangt. Mensch, das ging ja flott. Angesichts dessen, dass ich viel erzählt habe, möchte ich mich bei den drei Fragen zum Abschluss kurz fassen oder sagen wir kürzer fassen. Frage Nummer 1. Was habe ich im Jahr 2002 gelernt? Ich habe 2002 gelernt, dass ich eher nicht der Swinger-Typ bin. Und heute habe ich über den 19-jährigen Patrick von damals gelernt, dass er besser nicht ein zweites Mal mit Fanny zusammengekommen wäre. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Fanny das heute ähnlich sieht, wenn sie sich diese Folgen mal anhört. An dieser Stelle, Fanny, es tut mir leid. Ich war jung und ein kleines bisschen durch den Wind. Zweite Frage. Was ist Gott sei Dank aus dieser Zeit vorbei? Hier möchte ich mich wieder für die Was ist leider vorbei Variante entscheiden. Denn leider vorbei ist meine kurze, aber optisch ziemlich coole Zeit mit dem Lippenpiercing. Patrick und ich, wir beiden Patricks also, sind im Frühjahr 2002 Hand in Hand nach Potsdam und haben uns piercen lassen. Jeder von uns hat sich für einen Ring durch die Unterlippe entschieden. Er klassisch schlicht in die Mitte, ich ganz rebellisch auf halbem Weg zum Mundwinkel hin. Patrick hat seins immer noch. Ich habe meins 2 Jahre später zum Studienbeginn wieder rausgemacht und bereue das bis heute. Denn, wie gesagt, mit dem schiefen Lippenpiercing sah ich ziemlich cool aus. Das könnt ihr euch ja auf den Fotos zur Folge anschauen. Und die dritte Frage: Wie würde ich das Jahr 2002 mit einem Wort beschreiben? Anstrengend. So, dann fehlt ja nur noch die Auslosung des nächsten Jahres. Hier ist die Losdose, die jedes Mal ein bisschen leichter wird, denn es gibt ja nur noch 8 Folgen bzw. Jahre auszulosen, bevor ich dann mit einer Doppelfolge über die Jahre 2022 und 2023 enden werde. Wenn Gott will, noch in diesem Jahr. Denn, Leute, ich habe jetzt mit Unterbrechung 2 Monate an dieser Dreifachfolge und an der Bonusfolge zur Klassenfahrt gesessen und geschrieben und mit mir gerungen. Ich wollte zwischendurch mehrfach aufgeben, weil ich mir irgendwann natürlich schon die Frage gestellt habe, warum behalte ich diese teilweise äußerst intimen Geschichten nicht für mich? Und wieso muss dann auch noch alles so fucking ausführlich sein? Wenn ich eine Antwort auf diese Fragen hätte, könnte ich besser schlafen. So bleibt nur die vage Hoffnung, dass ich mich beim nächsten Mal kürzer fasse. Nächstes Mal, wenn es um das Jahr... ...2016 geht. Ja, vielleicht bleibt es ja tatsächlich bei einer Folge. Das wäre schön. 2016. Auf jeden Fall kann ich in dieser Folge das letzte Mal über Julie erzählen. Quasi die letzten Anekdoten bringen, die ich noch im Petto habe. Wie wir eine Fahrradtour an der Seine entlang gemacht haben zum Beispiel, während in Frankreich Fußball-EM war. Oder wie wir einen Flug verpasst haben und in Lyon gestrandet sind. Und wie ich dann dort in einer subtropischen Nacht zu einem unfreiwilligen Voyeur wurde. Aber für den Moment bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und ich hoffe ebenso, dass wir uns zur nächsten Episode von Das Jahr meines Lebens wiederhören. Das wird dann die schon öfters erwähnte Bonus-Episode über die Klassenfahrt und Monika sein. Oder wir hören uns zur nächsten regulären Folge über das Jahr 2016. Wie ihr mögt. Bis dann!
ist das Jahr meines Lebens.
Schalalala.
Dies ist das Jahr meines Lebens.
Schalalala.
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und natürlich auch 2000.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens.
Schalalala.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 6, 2007, 2008 und 9, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 2019.
Dies ist das Jahr meines Lebens.
Schalalala.
Dies ist das Jahr meines Lebens.
Schalalala.
Jahr meines Lebens. So heißt der Podcast, bei dem ihr eingeschaltet habt.
Denn wie ich schon im Intro erzählt habe, nehme ich die Folge heute allein auf.
Und ich weiß, dass ich total Spaß hatte mit dem ersten Videodreh.
Typisch Teenager eben. Einmal gebumst und schon halte ich mich für Otto.
2020, 2021, dann sind wir fertig. Noch ein Jahr machen wir nicht.
Doch, dies ist das Jahr meines Lebens.
Schalala.
Dies ist das Jahr meines Lebens.
Schalalala.
Dies ist das Jahr meines Lebens.
Schalalala.
Dies ist das Jahr meines Lebens.
Schalalala.
PS, ich habe das erste Mal nach einer Aufnahme Bauchmuskelkater, weil ich mich so sehr angestrengt habe, gut zu sprechen. Ich sag mal, alles für die Kunst.